Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. An einem Tag, an dem sich viele Menschen schon nicht mehr fragen, ob sie kommen, sondern wann sie kommen. Erneute massive Einschränkungen in unser aller Alltag, um nicht das böse falsche Wort vom Lockdown aus der Kiste zu holen, denn Ausgangssperren zum Beispiel hat es ja bislang in Deutschland nicht gegeben. Dafür andere weitreichende Entscheidungen, von denen die Schließung der Schulen wahrscheinlich die gesellschaftlich relevanteste war. Die Kulturinstitutionen waren aber ebenfalls stark betroffen und sind es noch. Theater, Opernhäuser, Museen, Kulturzentren mussten dicht machen, durften dann nur mit eingeschränkter Besucherzahl wieder öffnen. Nicht nur die staatlich finanzierten, sondern auch und vor allem die in freier Trägerschaft. Auch für sie schreibt nun in Nordrhein-Westfalen die neue Corona-Verordnung vor, dass alle Veranstaltungen, die mehr als 20% der normalen Sitzplatzkapazität anbieten, untersagt sind. Katrin Tiedemann ist künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Forums Freier Theater, seit 1999 Plattform für professionelles freies Theater in Düsseldorf, Theater, Performance, Tanz, bildende Kunst und Musik sowie Formate, die an den Übergängen liegen. Sie habe ich gefragt, ob sie die neue NRW-Regelung überrascht hat.
Ja, das hat mich auf jeden Fall überrascht. Diese Allgemeinverfügung, die wir vom Kulturamt bzw. vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt zugestellt bekommen haben, die ist datiert vom 13.10. Also wir haben das vor 2 Tagen bekommen und haben dann erstmal kurz überlegt, was das für uns bedeutet, konkret, also in unseren Spielstätten. Wir hatten bislang in NRW ja eine Regelung, die es den Theatern erlaubt hat, eigentlich 100% zu bestuhlen und 100% auszulassen, solange die Zuschauer feste, zugewiesene Plätze einnehmen und dadurch die Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird. In der Praxis haben die meisten Theater schon eher so etwas wie eine 50-prozentige Auslastung praktiziert, weil wir einfach alle davon ausgegangen sind, dass die Zuschauerinnen sich sicherer fühlen und ja auch sicherer sind, wenn man mehr Abstand hält. Es war so praktisch den Theatern eigentlich anheimgestellt, wie sie ihr Hygienekonzept umsetzen. Also in unserem Haupttheatersaal hatten wir jetzt aktuell eine Kapazität von 40 Plätzen. Davon sind wir ausgegangen und haben dann schnell ausgerechnet, die höchst zugelassene Zuschauerzahl, Platzzahl wären 180 und 20% wären dann 38 Plätze. Also da hätte das für uns jetzt nicht so eine große Veränderung dargestellt. Mhm. Aber es gab eben heute Morgen eine kleine Krisensitzung. Ganz am Ende der Sitzung kam auch noch ein Staatssekretär aus dem Kulturministerium und der sagte dann, dass es noch eine weitere Änderung geben soll, nämlich, dass diese Abstandsregelung jetzt sozusagen verbindlich sein soll. Also, dass doch diese 1,50 Meter praktisch in alle Richtungen von einem Sitzplatz aus verpflichtend sind. Und das würde dann zum Beispiel bei uns bedeuten, wenn wir das einhalten müssten, dass wir nur noch 18 Plätze besetzen können.
Und an der Stelle rechnet sich's nicht mehr, oder?
Ja, mit dem Rechnen, das haben wir eh schon quasi aufgegeben. Aber das ist halt einfach die Frage, ob das dann noch stimmt. Ja, auch der Arbeitsaufwand, das eine mit dem Rechnen, es geht ja nicht nur um die Ticketerlöse, sage ich mal, sondern auch, also einfach das Publikum, was man gerne erreichen will. Mhm. Wenn diese Zahl irgendwie zu klein wird, dann hat man das Gefühl, dass Aufwand und Ergebnis irgendwie in keinem guten Verhältnis mehr stehen.
Sind Ihnen denn, wenn es eine weitere Verschärfung nochmal geben sollte durch die Abstandsregelung, sind Ihnen wenigstens weitere Hilfen in Aussicht gestellt worden?
Also davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Im Moment war auch, vielleicht war das auch alles, weil das so kurzfristig kam und so schnell reagiert wurde, kann es dazu wahrscheinlich auch noch gar keine Entscheidung dazu geben. Also ist alles ein bisschen widersprüchlich, wenn Sie mich fragen. Also ich persönlich, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Hygienekonzepte, die wir vorgelegt haben, erstmal von der Sache her sehr gut sind und vielleicht auch ausreichen. Darauf verweisen ja jetzt eigentlich alle Theaterleiterinnen, dass bundesweit nachweislich keine Infektionen in Theaterveranstaltungen nachzuweisen sind. Und ich meine, die Male, wo ich jetzt auch in anderen Häusern im Theater war, muss man sagen, das haben wirklich alle sehr, sehr professionell umgesetzt und auch das Publikum hält sich da dran. Das war bei uns auch so und wir haben uns eigentlich alle darüber gefreut, dass es auch wieder ja das Interesse der Zuschauerinnen gibt, ins Theater zu kommen, weil wir natürlich da große Sorge hatten, dass die Menschen, nachdem sie monatelang sich daran gewöhnt hatten, solche Versammlungen irgendwie ganz zu vermeiden, aus Angst, sich zu infizieren, ob sie dann überhaupt ins Theater kommen würden. Und dieser neue Erlass des Landes gestern hat, glaube ich, alle so aufgeschreckt und verschreckt, sodass einige Kollegen heute Morgen bei dieser Konferenz auch schon gesagt haben, dass gestern zum Beispiel die Hälfte des Publikums, die eigentlich Karten gekauft hatten, man muss die ja jetzt eigentlich auch immer kaufen und kann gar nicht mehr reservieren, dass die einfach zu Hause geblieben sind. Also die Menschen sollen sich ja auch vorsichtiger verhalten, aber ob die Theater nun tatsächlich was dazu beitragen können, diese Inzidenzzahlen zu senken, weil das ist ja das Hauptziel im Moment, da sind vielleicht wirklich Zweifel angebracht.
Sagt Katrin Tiedemann vom Forum Freie Theater in Düsseldorf. Kurz vor der Sendung hat das NRW-Kabinett nun beschlossen, bei Veranstaltungen sind innen und außen, also auch in Theatern und Museen, nur noch maximal 100 Personen zulässig. Ausnahme, die zuständige Behörde erlaubt es auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes. Klar, klingt anders. Dass sich die Pandemiesituation verändert, merken wir als Radiomenschen daran, dass es wieder deutlich weniger Studios für unsere Autorinnen und Autoren gibt, weil die Sender, auch wir, nicht mehr so gern Externe in die Funkhäuser hineinlassen. Deshalb gibt es jetzt zu zwei Premieren nicht, wie bei uns sonst eher die Regel, Beiträge, sondern Gespräche. Zunächst mit Johann Florian Fuchs, der in Basel im Opernhaus war und dort Olivier Messiaen gesehen hat, der nicht nur Komponist und Organist war, sondern auch Hobby-Ornithologe. Schon deshalb lag irgendwie eine Befassung mit dem heiligen Franz von Assisi nahe. Zwischen 1975 und 1983 entstand Messiaens einzige Oper Saint-François d'Assise. Und die hatte jetzt in Basel Premiere. Ein monumentales Werk in einem, mit Verlaub, mittelgroßen Haus. Wie das geklappt hat, habe ich Johann Florian Fuchs gefragt.
Ja, da muss man gleich sagen und die naheliegende Assoziation der Hörerinnen und Hörer verneinen oder verjagen, nämlich ja in Corona-Zeiten so ein Stück, das ist doch wahrscheinlich reduziert. Ja, es ist in einer reduzierten Fassung hier aufgeführt worden. Es ist instrumentiert nur noch ein Drittel etwa durch den Komponisten Oskar Strassneu, aber es hat mit Corona nichts zu tun, sondern es ist jetzt eine Fassung, die man an mittleren Häusern spielen kann und die, muss ich gleich auf den Punkt bringen, wirklich exzellent funktioniert. Bei Messiaen ist es ja wichtig, diese Farbmischung zu haben, diese asiatisch inspirierte Rhythmik und diese opulenten Klangeffekte, und dazu braucht er eigentlich über 100 Instrumente, aber es funktioniert über weite Strecken auch, wenn man es eben auf ein Drittel herunterbricht. Es funktioniert auch mit dem Chor, der hier aus dem Off singt, dann hat man auch kein szenisches Problem, sodass man musikalisch wirklich auf seine Kosten kommt. Und noch für die Insider, die berühmten Ondes Martenot, das sind frühe elektronische Instrumente, die sind auch in vollster Pracht an diesem Abend zu hören.
Reden wir denn, Herr Fuchs, über eine klassische Oper oder ist es eher so eine Mischform, dieses Stück?
Wir reden über franziskanische Szenen. Wir reden über 8 Szenen, die eher ein Oratorium sind, die man nicht wirklich inszenieren kann, die man eigentlich als ein Meditationsstück verstehen soll, auch nach Ansicht des Komponisten Olivier Messiaen, der eben da durchaus missionarische, katholische Gedanken mit verbunden hat. Und umso ungewöhnlicher ist es, dass es an einem Haus wie Basel durch den neuen Chef Benedikt von Peter nun versucht wird. Von Peter ist so ein Spezialist für das Schwierige, für das Unerhörte, für das kaum zu Inszenierende. Und er hat es tatsächlich gedeutet, denn die sonst sehr klar und 1:1 erzählte Lebens- und Leidensgeschichte von Franziskus, die spielt jetzt hier in einer apokalyptischen Landschaft von Martin Org kreiert. Das ist im Frankreich vielleicht von heute oder von der nahen Zukunft. Auf einem Supermarktparkplatz unter Hochstrommasten gibt es ein Zeltlager von Obdachlosen, und einer dieser Obdachlosen ist der heilige Franziskus, der seine Vogelpredigt etwa macht, aber nur noch zu Papiervögeln, die er selber faltet, der also ein mentales Problem hat. Aber immer wieder bricht Messiaens spirituelle Musik gleichsam hinein, die Vogelkonzerte, dieses Überirdische. Und man weiß nicht genau, das bleibt ein bisschen in der Schwebe, ist es jetzt wirklich nur ein Irrsinn oder bricht da wirklich eine andere Welt hinein? Und das ist ein kleiner Höreindruck, Nathan Berg als Franziskus schon gegen Ende des Werks, als er Abschied nimmt von den Vögeln. Das also jetzt Nathan Berg. Auch sonst zum Ensemble ist zu sagen, sehr, sehr gute Leistung, etwa von Alfheidur Erla Gudmundsdottir als Engel, der bei Messiaen rein biblisch ist, ein spirituelles Wesen. Hier ist es eine Mitstreiterin, auch eine Obdachlose, die am Ende dann Franziskus in den Tod sehr elegant eigentlich begleitet. Und auch ganz toll Rolf Romay, der ein Leprakranker ist, der wird zunächst von Franziskus geheilt, ist aber in diesem Stück immer wieder sowas wie ein Todesbote.
Klingt ein bisschen, Herr Fuchs, als hätten Sie mit dem heiligen Franziskus fast ein Erweckungserlebnis gehabt. Hat Ihnen gefallen, ja?
Es hat mir sehr gefallen, das Publikum ist integriert in diesen Raum. Wir sitzen also, je nachdem, wer von uns unter den Strommasten, zum Teil auch nahe am Orchester, das auf der Bühne positioniert ist. Es ist ein Totaltheater, schon ein Gesamtkunstwerk. Und das Spannende ist, obwohl versucht wird, eben das Stück sehr irdisch, sehr bodenständig zu deuten, kommt die Transzendenz gleichsam durch die Hintertür oder durch, ja, sozusagen durch das Instrumentarium von Messiaen sehr direkt immer wieder hinein, sodass das also eine ganz neue Sicht auf das Stück ist und es sehr, sehr spannend macht, finde ich.
Jörn Florian Fuchs, danke, berichtete aus Basel. In Düsseldorf wurde das Ballett am Rhein viele Jahre lang sehr erfolgreich von Martin Schläpfer geleitet. Nun hat Demis Volpi übernommen, ein ehemaliger Tänzer am Stuttgarter Ballett und dort seit 2013 Hauschoreograf. Er hatte angekündigt, den Schwerpunkt stärker auf Handlungsballette zu legen. Aber auch seine erste Spielzeit in Düsseldorf steht natürlich durch Corona unter besonderen Vorzeichen. Für den ursprünglich als zwei einzelne Aufführungen geplanten Doppelabend Far and Near Are All Around haben Volpi und der spanische Choreograf Juanjo Arques nun zwei Uraufführungen geschaffen, die beide natürlich, das gilt auch für die Bühne, Abstandsregeln und Berührungsverbote einhalten müssen. Elisabeth Nehring habe ich gefragt, wie sich das auf der Bühne konkret auswirkt.
Ja, natürlich merkt man beiden Stücken die Restriktionen an. Die Tänzerinnen können ja immer noch nicht wirklich zueinander kommen, es sei denn, sie teilen einen Haushalt, was bei zwei Kolleginnen dann auch der Fall war. Sie können zwar miteinander tanzen, aber sich dabei nicht berühren. Und dennoch finden beide Choreografen, Demis Volpi und Juanjo Arques, ganz unterschiedliche choreografische Lösungen für diese Aufgabe. Volpi, der kreiert mehr so auf Abstand eine Gruppe und Arques lässt die Tänzer und Tänzerinnen sehr dynamisch sich durch den Raum bewegen, ohne dass sie sich zu nahe kommen.
Wenn wir jetzt mal von der ersten Musik ausgehen, die nämlich zu der Demis Volpi choreografiert hat, dann müsste das alles eigentlich erste Klasse sein. Geschrieben hat die nämlich Carolyn Shaw, eine US-Amerikanerin, und die hat dafür als jüngste Künstlerin überhaupt vor 7 Jahren den Pulitzer-Preis verliehen bekommen. War die Choreografie nach ihrer Musik ähnlich preisverdächtig?
Also die Choreografie ist auf jeden Fall ein starkes Statement und sie nimmt diese, ja, ich würde sagen, Merkwürdigkeit der Musik sehr gut auf. Caroline Shaw wird ja immer so mit Joy, mit Freude assoziiert und sie hat selbst über ihre Partita gesagt, es sei ein simple piece, ein einfaches Stück, und es ist auf jeden Fall ein Stück, was die menschliche Stimme in ihren ganz verschiedenen Varianten, auch in diesen Kehlkopfgesängen und so, ins Zentrum stellt. Und choreografisch baut Demis Volpi mit seinen 8 Tänzerinnen eigentlich was ganz anderes, nämlich so eine monolithisch wirkende Gruppe, die sich wenig und wenn dann nur sehr langsam gemeinsam vom Platz bewegt. Die Tänzer und Tänzerinnen, die stecken in schweren, sehr groben Arbeitshosen, die so große Taschen noch an den Seiten haben und aus denen fliegen dann Sägespäne bei jeder Bewegung. Das stäubt so ein bisschen durch den Raum. Die Oberteile, die sind dagegen ganz zart und schon diese Kostüme, die vermitteln eigentlich eine starke Verbundenheit mit dem Boden, mit der Erde, die haben sowas Schweres. Räumlich bleibt das Ganze eher statisch am Platz und kontrastiert wird das eben durch so eine sehr feine, kleinteilige und subtile Einzelarbeit an den jeweiligen Körpern, und das macht so eine schöne Spannung. Der Abend wurde sehr freundlich aufgenommen und er hat natürlich auch mit diesen verschiedenen Handschriften ein bisschen an die Schläpfer-Tradition der gemischten Abende angeknüpft.
Und die zweite Handschrift, die kam von Juanjo Arques, Spektrum. Wie ist er mit den Abstandsregeln zum Beispiel umgegangen?
Juanjo Arques, der hatte eine ganz andere Handschrift, hat einen ganz anderen Stil hier verfolgt. Volpi bleibt eher statisch und Juanjo Arques, der lässt die Tänzerinnen so dynamisch durch den Raum sich bewegen, in weite, weiche, fließende Kostüme, so Hemden und Hosen, aber alles so, also so ein bisschen so schlafanzugsmäßig, in knallbunten Farben, in Pink. pink, lila, giftgrün und gelb. Also das ist sehr bunt, deswegen auch Spektrum, das Spektrum der Farben. Er hat sich für die Musik von Mark Mellitz entschieden und auch dafür, die Tänzer und Tänzerinnen zu befragen, was sie so während der Corona-Isolation erlebt haben und die auch mitgestalten und mitkreieren zu lassen. Und es sind daraus zum Teil wirklich wunderbare und auch sehr durchlässige, persönliche und schöne Bewegungsstudien entstanden und waren auch ein paar Kitsch-Momente dabei.
Und die Anstrengung, aus zwei Stücken eigentlich nur innerhalb von 36 Stunden einen Premierenabend machen zu müssen, das haben die Tänzerinnen und Tänzer auch einigermaßen gut weggesteckt?
Absolut. An wenigen Stellen hat man Anstrengung und Unsicherheit mal gemerkt. Das kann aber bei einer Premiere sowieso immer mal passieren. Man muss sich ja auch vorstellen, nicht nur, dass die zweimal tanzen, sondern dass sie auch vor einem fast ganz leeren Haus tanzen. 250 Leute waren wir auf 1200 Plätze. Das ist ja nicht nur ein physischer, sondern auch ein psychologischer Kraftakt. Und das haben die großartig gemacht mit einer unheimlichen Konzentration und Präsenz. Und der Intendant Christoph Meyer ist ja vor der Vorstellung nochmal auf die Bühne gekommen und hat eben nicht nur das Ensemble gelobt, sondern auch alle Mitarbeiterinnen, die sofort zugestimmt hätten, als Demis Volpi vorgeschlagen hat, zweimal zu spielen. Und man muss diesen Kraftakt für das ganze Haus wirklich außerordentlich und nachdrücklich loben und dem gebührt große Hochachtung.
Elisabeth Nering war das und zweimal Ballett in Düsseldorf. Impressionismus zieht immer Besucherinnen und Besucher an. Meisterwerke des Impressionismus aus privaten Sammlungen, die bisher selten oder noch nie öffentlich zu sehen waren. Wer so eine Ausstellung ankündigt, muss trotzdem etwas Besonderes zu bieten haben. Und in der Stuttgarter Staatsgalerie könnte das auch tatsächlich der Fall sein. Mit mehreren Privatsammlungen hat das Museum Leihverträge abgeschlossen, die rund 30 impressionistische Werke für 10 Jahre an die Staatsgalerie binden. Gemeinsam mit dem eigenen Bestand, immerhin 26 Gemälde, ergibt das nun eine Ausstellung, die die einst so revolutionäre französische Kunstrichtung mit allen Sinnen, so der Titel, vorstellen will. Christian Gampert hat sich das angesehen.
Wer in diesem trüben Corona-Herbst eine Ausstellung zum französischen Impressionismus ausrichtet, ist allein schon deshalb ein Wohltäter der Menschheit. In der Sonne flirrende Sommerfelder mit Lichtreflexen und Müßiggängerinnen mit Schirm, das macht uns alle etwas widerstandsfähiger gegen die derzeitige Unbill. Allein das winzige Bild von Édouard Manet, das die Ausstellung eröffnet, ein 1881 gemaltes Stillleben eines Fliederzweigs, lässt uns sofort eintauchen in den synästhetischen Kosmos der Impressionisten, in dem Gerüche, in den Bildern der Boulevards auch Geräusche, sogar der Tastsinn eine mindestens so große Rolle spielen wie zuvor schon in der Lyrik Baudelaires. Den Flieder Manets kann man auf dem kleinen Bild quasi riechen. Später, wenn die Ausstellung sich weitet zu den großen Sommerpanoramen oder der Heuernte von Gauguin, kann, wer will, Hitze und Staub spüren. Sogar bei Degas' sich artig die Schuhe bindenden, anmutigen Balletteusen kann man sich den Schweiß vorstellen, der im Training vergossen wurde. Mit allen Sinnen heißt die Ausstellung und der Stuttgarter Kurator Christopher Konrad hat das mit seinem Team ganz wörtlich genommen.
Wir hatten für diese Ausstellung ein umfassendes, immersives Konzept entwickelt. Alle Sinne sollten nicht nur durch die ausgestellten Exponate angesprochen werden, sondern der Geruchssinn durch tatsächliche im Raum angebotene Gerüche, der Tastsinn, durch die haptische Umsetzung.
Wegen Corona wurde das nichts und das ist unbedingt von Vorteil. Denn die intellektuelle Qualität der synästhetischen Wahrnehmung ist ja, dass sie im Kopf des Betrachters stattfindet. Dass also der Maler das Bild selbst sie erzeugen muss. Wenn man dem Museumsbesucher nun einzelne Sinnesdimensionen zusätzlich aufdrängt, indem man etwa Geräusche inszeniert, dann heißt das nur, dass man der Kraft der Bilder nicht vertraut. Zum Glück beschränkt sich die Stuttgarter Inszenierung vorerst auf ein paar aus dem Lautsprecher zwitschernde Vögelein im Hauptsaal mit den Sommerlandschaften und auf einen Natur- und Blumenfilm aus der Wilhelma, dem Stuttgarter Zoo. Da geht es schon in Richtung von Monets Seerosenbildern. Man kann auch interaktiv impressionistische Videobilder durch Gesten quasi frei wischen. Und im Audioguide braust das Meer, plätschert der Regen und trappeln die Pferde. Das alles ist im Grunde Firlefanz und gar nicht nötig. Viel wichtiger sind die Werke selbst, vor allem die, die der Kurator bei privaten Leihgebern losgeeist hat.
Wenn Sie solche Werke in Privatsammlungen sehen dürfen, dann fangen Sie sofort an, im Geiste zu kuratieren.
Da kann man Christopher Konrad gut verstehen. Die Ausstellung zeigt hochkarätige Werke, die die Stuttgarter Sammlung kongenial ergänzen. Gustave Caillebottes Segelboote in Argenteuil oder Eugène Boudins Klippen bei Etretat sind quasi Vergleichsbilder für verwandte und schon etablierte Motive. Dazu Naturansichten aus der Provinz und großartige Winterbilder aus Louveciennes von Alfred Sisley. Aus Privatsammlungen kommen auch ein famoses Regenbild von Camille Pissarro und ein früher noch ganz unter dem Einfluss von Courbet stehender Monet, der die feuchte, nasse Mole von Le Havre 1867 in düstersten Farben schildert. Ob diese Bilder aus Privatsammlungen, wir kommen zurück auf die Wohltäter der Menschheit, tatsächlich die vereinbarten 10 Jahre Leihfrist in der Stuttgarter Staatsgalerie verbringen werden, wird man sehen. Vielleicht stehen sie hier auch nur zwecks Wertsteigerung im Schaufenster. Aber wir wollen nicht kleinlich sein. Dies ist in Corona-Zeiten eine sehr schöne Ausstellung. Großartig gemalt die weißflirrende, lesende Frau der Amerikanerin Mary Cassatt, neben Berthe Morisot eine der wenigen Impressionistinnen. Und wunderbar inszeniert in einem Oberlichtsaal das Gewächshaus von Renoir, in dem die Blüten malerisch quasi aufplatzen.
Christian Gampert über die Impressionisten in der Stuttgarter Staatsgalerie. Und in den Kulturmeldungen von und mit Dina Netz geht es auch nochmal um Corona und die Folgen für die Kultur.
Genau, die Exception culturelle, die kulturelle Ausnahme, in diesem Falle gilt sie offenbar nicht in Frankreich. Premierminister Jean Castex hat sich heute gegen größere Ausnahmen für die Kultur bei den anstehenden Ausgangssperren ausgesprochen. Damit die Regeln akzeptiert werden, müssen sie für alle gleich sein. Jeder muss um 21 Uhr zu Hause sein, sagte Castex. Zuvor hatte es Forderungen aus der Regierung gegeben, Ausnahmen für Theatervorführungen und Kinovorstellungen zu erlauben. Die Ausgangssperren gelten von morgen an in Paris und 8 weiteren Städten. Die spanische Bestsellerautorin Eva García Sáenz de Urturi dagegen hat Grund zur Freude. Wie die Jury gestern per Twitter mitteilte, erhält sie den diesjährigen Premio Planeta, den höchstdotierten Literaturpreis der spanischsprachigen Welt. 601.000 Euro bekommt sie. Sáenz de Urturi wird für ihren historischen Roman mit Krimi-Anteilen Aquitania ausgezeichnet. Bekannt geworden ist sie mit ihrer Krimi-Trilogie um Inspektor Ayala, die sich allein in Spanien mehr als 1 Million Mal verkauft hat. In Berlin läuft gerade im Moment die Verleihung der Deutschen Jugendliteraturpreise und im Netz. Und zumindest die Preisträger im Bereich Bilderbuch sind bereits bekannt. Es sind Mac Barnett und John Klaassen mit ihrem Bilderbuch Dreieck, Quadrat, Kreis, was eigentlich 3 Bücher sind. Mehr zu den Preisträgern dieser wichtigsten deutschen Auszeichnung im Bereich Kinder- und Jugendliteratur morgen ab 16.05 Uhr in den Büchern für junge Leser und anschließend auch in dieser Sendung. Einen neuen Ort für Literatur hat die Stadt Chemnitz. Heute ist dort eine Erinnerungs- und Forschungsstätte zu Stefan Heym eingerichtet worden, einer wichtigen oppositionellen Stimme der DDR-Literatur. Chemnitz ist Heims Geburtsstadt und die Witwe des Schriftstellers Inge Heym hat ihr die Arbeitsbibliothek ihres 2001 verstorbenen Mannes überlassen. Das sind rund 2500 Bücher und das Originalmobiliar aus Heims Berliner Wohnhaus. Die Forschungsstelle, die die Stadt gemeinsam mit der Stefan-Heim-Gesellschaft und der TU Chemnitz etablieren will, soll eine historisch-kritische Ausgabe seines Gesamtwerks und bisher unveröffentlichte Werke Heims herausgeben. Das Neuseeländische Nationalmuseum kümmert sich seit 2003 im Rahmen eines staatlichen Förderprogramms darum, menschliche Überreste der Ureinwohner zurückzuholen. Mehr als 600 Schädel hat das Museum bislang rückgeführt, jetzt kommen 2 hinzu. Die Universität Göttingen hat 2 tätowierte Maori-Schädel an das Museum in Wellington zurückgegeben. Sie waren 1834 auf Vermittlung des englischen Königshauses an die Universität gelangt. Darüber, wie die Schädel von Neuseeland nach Europa gekommen sind, habe man keine Informationen, sagte der Kustos der Sammlung Michael Kraus. Aber aus Respekt vor den Maori unterstützen wir die Rückkehr.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Jörg Münchenberg mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, ach, da kommen Sie selber drauf. Mein Name ist Stefan Koldehoff, im Namen aller Beteiligter. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.